Ich sterbe in meiner Liebe zu dir.
Restituta, zieh deine Tunika aus, bitte.
Nikopolis, ich habe mit dir geschlafen und auch mit Proculus und Fructus aus dem Haus des Heukonius.
Ich grüße sie von überall.
Ich wundere mich, Wand, dass du noch nicht eingestürzt bist, die du den widerlichen Kram so vieler Schreiber trägst.
Überreste obszöner Wandkritzeleien im antiken Pompeji am Golf von Neapel. Als der Vulkan Vesuv im Jahr 79 nach Christus ausbricht, versinkt Pompeji unter einem Vulkanascheregen und damit auch die derben antiken Graffiti.
Wir haben ins Bett gepinkelt. Ich gestehe, es war unser Fehler. Wirt, wenn du fragst, warum, es war kein Nachttopf da.
Heute sind die Ruinen wieder freigelegt. Die Einwohner des antiken Pompejis hatten die Wände von Tempeln, Gräbern oder Toiletten vollgekritzelt. Fast 10.000 antike Graffiti samt Zeichnungen hat man inzwischen allein in Pompeji gefunden.
Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um die Geschichte der geschriebenen Kommunikation oder anders ausgedrückt um die Geschichte von Nachrichten, Briefen, E-Mails und Messenger-Chats. Und zwar nicht nur darum, warum die Menschen angefangen haben, einander überhaupt zu schreiben, sondern auch um die Frage, wie Tontafel und Brief überhaupt von A nach B gekommen sind und warum die gute alte Postkarte heute vielleicht sogar eine Renaissance erlebt. Die Steinwände im antiken Rom, von denen ihr gerade gehört habt, waren sowas wie die sozialen Medien der damaligen Zeit. Zum Teil haben die Archäologen auch sehr ordinäre Nachrichten unter der Vulkanasche freigelegt. Oft hatten die Bewohner von Pompeji das Wort futuere an Wände gekritzelt. Ein Wort, das diejenigen von euch, die Latein gelernt haben, vermutlich nicht aus dem Schulunterricht kennen. Es wird, wenn überhaupt, mit beschlafen übersetzt. Aber eigentlich bedeutet es, genau, ihr wisst, was ich meine. Nicht alles, was die Archäologen an Wandtexten im antiken Pompeji gefunden haben, war so obszön. Darunter waren auch einfach Grußworte, Ankündigungen von Festen oder Märkten, Wahlwerbung oder Liebesbriefe und natürlich alles Mögliche an Klatsch und Tratsch. Pompeji war kein Einzelfall. Überall im Imperium Romanum wurden Säulen und Wände vollgeschrieben. Aber diese antiken Graffiti waren nur ein Weg, auf dem sich die Menschen damals anderen mitgeteilt haben. Die alten Römer haben sich auch schon Briefe geschrieben.
Wenn du mich nicht mit dir nach Alexandria nehmen willst, dann werde ich dir weder einen Brief schreiben, noch spreche ich mit dir, noch wünsche ich dir Gesundheit. Wenn du nach Alexandria gehst, nehme ich keine Hand von dir und grüße dich nie wieder.
Das schrieb der junge Theon im 2. oder 3. Jahrhundert enttäuscht an seinen Vater, der ihn anscheinend nicht wie versprochen mit nach Alexandria genommen hat, damals Teil des Römischen Reichs. Den Brief schrieb Theon aber nicht auf Papier, sondern auf Papyrus, ein Zypergras, das nicht besonders haltbar war. Das Papier wurde zwar vermutlich schon um 100 vor Christus in China erfunden und aus Hanf oder Bambus hergestellt, aber die Chinesen behielten dieses Wissen viele Jahrhunderte für sich. Erst im 7. Jahrhundert wurde die Technik über Japan und Korea auch außerhalb Chinas weiterverbreitet. Die Araber brachten diese Kenntnisse dann im 8. Jahrhundert nach Europa. Zunächst auf die Iberische Halbinsel, die sie von 711 an nach und nach eroberten. Die erste Papiermühle in Deutschland entstand dann erst im Jahr 1390 in Nürnberg. Aber wann haben die Menschen überhaupt angefangen, einander Briefe zu schreiben? Und warum reichte es irgendwann nicht mehr, sich Dinge einfach gegenseitig zu erzählen? Und ab wann gab es überhaupt so etwas wie eine Schrift? Vitor Nobrega ist Linguist und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Sprache und Schrift.
Eine der frühesten Formen von Schrift sind prähistorische Gravuren. Die ältesten, die wir gefunden haben, sind etwa 100.000 Jahre alt. Und die Gravuren wurden nicht etwa zufällig gemacht. Wir konnten rekonstruieren, dass die Menschen so etwas wie Vorlagen benutzt haben. Also verschiedene geometrische Formen, die sie dann in rote Ockersteine oder in die Schalen von Straußeneiern eingraviert haben.
Sogar die Neandertaler und ihre Vorfahren, selbst der Homo erectus, haben wahrscheinlich schon Linien in Steine geritzt, um Nachrichten zu hinterlassen. Der Homo sapiens hat diese Form des Schreibens dann weiterentwickelt. Frühe Höhlenmalereien, wie etwa die in den Lascaux-Höhlen in Frankreich, sind schon viel komplexer. Sie sind vermutlich mindestens 17.000 Jahre alt. Neben Tiersymbolen wurden oft auch Handabdrücke auf die Steinwände gemalt.
Ganz generell könnte man sagen, all diese Höhlenmalereien scheinen so etwas wie Botschaften zu sein. Die Menschen haben Nachrichten oder Informationen für andere hinterlassen, die so wichtig waren, dass man sie festhielt. Zum Beispiel, wie viele Tiere sie gezählt hatten oder andere Sachen, die sie damals zählen mussten.
Schon in der Steinzeit haben sich die Menschen also wahrscheinlich mit Hilfe von Symbolen Nachrichten hinterlassen. Ähnlich wie heute, wenn wir Emojis in unsere Textnachrichten einbauen.
Das Lustige ist, dass die Smileys und Emojis von heute bis zu einem gewissen Grad dem ähneln, was schon in Höhlenmalereien dargestellt wird. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Menschen schon damals mit einem Zeichen eine ganze Botschaft übermittelt haben. Ähnlich wie heute, wenn wir mit einem Emoji zum Beispiel ausdrücken, ich bin glücklich, dann ist das ja auch ein ganzer Satz.
Von der Höhlenmalerei zur lateinischen Schrift, wie wir sie heute verwenden, hat es dann aber doch einige tausend Jahre gedauert. Und auch, wie man gute und schöne Briefe schreibt, wurde im Laufe der Jahrtausende immer weiterentwickelt. Das scheint heute vollkommen out zu sein. Oder könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr jemandem zuletzt einen Brief mit der Hand geschrieben habt oder eine Postkarte aus dem Urlaub geschickt habt? Wenn wir heute schreiben, dann am häufigsten E-Mails oder Textnachrichten auf dem Smartphone. Und wer auch da die Buchstaben nicht mehr eintippen möchte, spricht die Nachricht einfach auf. Kaum jemand nimmt sich noch die Zeit, sich hinzusetzen und einen Brief handschriftlich zu verfassen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Die Schülerin Frieda aus Bad Bergzabern zum Beispiel. Sie liebt das Briefeschreiben und hat sogar eine ungewöhnliche Adressatin. Die Rentnerin Dorle. 4 Jahre lang sind die beiden schon Brieffreundinnen. Gefunden haben sie sich über ihre evangelische Kirchengemeinde.
Briefe schreiben, das bedeutet für mich, dass man was Persönliches von jemandem bekommt.
Und dann ist es auch der Gedanke, dass jemand an mich denkt und mich erfreuen will.
Wie wichtig Kommunikation für uns ist, das hat die Evolutionspsychologie inzwischen gut erforscht. Als soziale Wesen ist die Kommunikation für uns Menschen sogar ungefähr so bedeutend wie das sogenannte Grooming bei Primaten. Die verbringen sehr viel Lebenszeit damit, sich gegenseitig das Fell zu lausen. Das Kraulen löst bei Schimpansen oder auch Gorillas aus, dass Endorphine ausgeschüttet werden. Sie sorgen dafür, dass der soziale Zusammenhang der Tiere gestärkt wird. Bei uns Menschen passiert etwas Ähnliches, wenn wir uns gegenseitig Nachrichten schicken. Das zumindest vermuten einige Evolutionspsychologen wie der Brite Robin Dunbar. Nach dem Motto, hey, ich denke an dich und nehme mir Zeit, dir zu schreiben. Heute schreiben wir aber fast nur noch digital. Entweder E-Mails oder kurze Nachrichten per Messenger. Und wenn es mal länger wird, dann schicken wir oft ellenlange Sprachnachrichten. Unsere Gefühle teilen wir mit Emojis mit. Geht's gut, dann Daumen hoch. Ich bin traurig, Smiley mit tränendem Auge. Auch die Graffiti in Pompeji enthielten übrigens Bilder und Zeichnungen. War das also schon immer auch Teil unserer schriftlichen Kommunikation? Auch damals schrieben sich die Menschen manchmal scheinbar belanglose Dinge. Wie der römische Gelehrte Plinius, der den Sommer regelmäßig in Tuscien verbrachte. Das liegt in der heutigen Toskana. Seine Briefsammlung hat er selbst Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus veröffentlicht.
Plinius grüßt seinen Freund Fuscus. Du fragst, wie ich mir in Tuscien im Sommer den Tag einteile. Ich wache auf, wann ich Lust habe, meistens um die erste Stunde, oft früher, selten später. Ich überdenke, was ich gerade in Arbeit habe. Dann rufe ich meinen Sekretär, lasse das Tageslicht ein und diktiere ihm, was ich entworfen habe. Manchmal gehe ich zur Jagd, aber nie ohne meine Schreibtäfelchen, um, auch wenn ich nichts gefangen haben sollte, wenigstens etwas mit nach Hause zu bringen.
Dieser Brief gehört zu den fast 370 Briefen, die Plinius der Jüngere verfasst hat. Sein Urlaubsbrief ging an seinen Freund Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator. Der war damals römischer Senator und saß wahrscheinlich gerade in Rom, als Plinius ihm von seinem Toskana-Aufenthalt berichtete. Hatten die alten Römer also schon sowas wie eine Briefkultur? Einer, der das weiß, ist Christian Witschel. Er ist Althistoriker und Epigraphiker, kennt sich also mit alten Inschriften besonders gut aus. Hallo Christian.
Hallo.
Briefe schreiben, muss man ja leider sagen, ist mittlerweile total aus der Mode gekommen. Wir schreiben aber natürlich trotzdem noch jede Menge im Alltag. Jetzt vielleicht keine Briefe, aber Einkaufslisten oder To-Do-Listen, das macht man oft mit der Hand. Es gab aber auch Zeiten, da war für die meisten Menschen das gar nicht möglich. Einfach deshalb, weil sie keine Schrift hatten. Wann haben denn die Menschen angefangen zu schreiben?
Ja, interessanterweise ist Ihnen das mehrfach eingefallen. Also es gibt mindestens 3 oder 4 verschiedene Orte, wo Schrift unabhängig voneinander entwickelt worden ist. Das früheste, was wir im Moment kennen, ist so um 3300 vor Christus, also über 5000 Jahre her, im Zweistromland in der Stadt Uruk, wo die Keilschrift, das erste Keilschriftsystem entwickelt worden ist. Kurze Zeit später oder vielleicht sogar praktisch gleichzeitig wird in Ägypten die Hieroglyphenschrift entwickelt. Und dann, eine ganze Weile später, kommt es in China dazu, dass man dort ein Schriftsystem entwickelt. Und nochmal deutlich später, dann auch in Mittelamerika. Aber wie gesagt, das Früheste, da müssen wir schon über 5000 Jahre zurückgehen, um zu den ersten Schriftzeichen zu kommen.
Ab wann zählt denn eigentlich was als Schrift? Also müssen das Buchstaben sein? Sind es vielleicht auch Bilder, kleine Zeichnungen? Man denkt dann natürlich sofort an die Hieroglyphen der Ägypter. Ab wann ist denn eine Schrift eine Schrift?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich würde sagen, also Schrift muss in der Lage sein, das Gesprochene doch weitgehend in irgendeiner Form übertragen zu können. Und dazu braucht man komplexere Zeichensysteme. Also man muss eine Reihe von Zeichen haben, manchmal sehr viele, manchmal nicht ganz so viele, um tatsächlich die gesprochene Sprache auch in etwas, was dann eben auch jemand anders, der das gesprochene Wort nicht gehört hat, verstehen kann, übertragen zu können. Das heißt, so einfache Markierungsritzung oder ich mal mir mal, das kommt natürlich auch häufig vor, man will irgendwie Zahlen festhalten. Ja, da reichen auch 4 Striche, dann weiß man ja, das waren 4. Das alleine ist aber dann noch keine Schrift.
Jetzt gibt es auch Kulturen, die 2 Arten von Schriften hatten, zum Beispiel die Ägypter, eben diese Hieroglyphen. Soweit ich weiß, waren das ja eher die Beamten, die diese Hieroglyphen verwendet haben. Das einfache Volk hat anders geschrieben, oder?
Diese Hieroglyphen, die sehen ja toll aus, wenn man die an den Tempelwänden eingemeißelt sieht etwa. Aber wenn man sie schreiben soll auf Papyrus, das ist der normale Beschreibstoff in der ganzen Zeit in Ägypten, dann auch später in der Antike, also mit einem Pinsel etwa schreiben soll, dann sind diese Hieroglyphen, kann man auch machen, dann ist es aber sehr kompliziert. Und dann entwickelt man eben Systeme, die besser mit der Hand zu schreiben sind. Also wir nennen das kursivere Formen der Schrift, die eben dann, wo die einzelnen Buchstaben auch stärker ineinander übergehen. Und sowas wird auch in Ägypten schon relativ früh auch für Verwaltungszwecke entwickelt. Ist ja auch so, wenn man irgendwelche Abgaben auflisten will oder so, dann meißelt man die nicht als erstes in eine Tempelwand, weil das ist die umständlichste Form, sondern schreibt sie schnell eben wie der Einkaufszettel mit der Hand irgendwo auf. Und daraus entwickeln sich dann eben solche Formen von Schreibschrift, würden wir das heutzutage nennen.
Das wäre auch eine lustige Idee, die Steuererklärung künftig ans Finanzamt an die Wand zu meißeln. Da direkt die Frage, warum haben denn Menschen überhaupt was aufgeschrieben? Warum hat es nicht einfach gereicht, sich die Dinge zu erzählen und zu sagen, also ich habe jetzt hier 20 Säcke Getreide und die kosten so und so viel. Warum hat man das festgehalten?
Lange Zeit hat man das ja auch so gemacht, ja, wenn die Gesellschaften noch relativ einfach strukturiert sind, wenn sie kleinräumig sind, wo jeder jeden kennt, dann reicht das offensichtlich ja aus. Die Menschheitsgeschichte ist ja viel länger als die Schriftgeschichte. Aber irgendwann werden die Systeme eben zu kompliziert. Ja, es kommen zu viele Leute, es kommen zu viele Abgaben aus unterschiedlichen Orten rein. Man verliert irgendwann letztlich den Überblick darüber. Und dann muss man irgendwie ein System entwickeln. Und das dauert offensichtlich auch eine Zeit. Ja, es gibt da erste Schritte, bis sich daraus dann wirklich ein Schriftsystem entwickelt, aber man muss ein System entwickeln, mit dem man irgendwie noch den Überblick behält. Also sehr häufig sehen wir tatsächlich am Anfang solche ganz praktischen Erwägungen, Ordnung irgendwie in ein sonst drohendes Chaos zu bringen, das dann dazu führt, dass Schriftzeichen und eine Schrift entwickelt wird.
Damit haben wir schon mal geklärt, was vor allem aufgeschrieben wurde. Was auch noch interessant ist, worauf wurde denn geschrieben?
Vielfach hat man in antiken Kulturen eben tatsächlich besonders wichtige Botschaften, die man festhalten wollte für die Ewigkeit, etwa in Stein gemeißelt. Man hat aber auch eine Vielzahl anderer Beschreibstoffe verwendet. Ich nenne mal nur ein paar. Papyrus hatten wir schon angesprochen, das ist sozusagen das Papier der Antike, das wird aus der Papyrusstaude gewonnen, das hat eine sehr weite Verbreitung, weil es ein relativ billiger Beschreibstoff ist. Der hat einen großen Nachteil für uns, der erhält sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Es muss heiß und trocken sein, deswegen kennen wir viele Papyri aus Ägypten, aber aus dem Rest der antiken Welt, ja, so aus unseren Regionen, wo es viel regnet, da erhält sich das eben nicht. Man hat aber zum Beispiel auch auf dünne Holztäfelchen geschrieben mit Tinte. Man hat Tonscherben benutzt. Ja, zerbrochene Gefäße, die man sonst nicht mehr benutzen konnte, um auf diesen Tonscherben zu schreiben. Man hat Leder benutzt, man hat gegerbte Tierhäute, das ist das ja dann, was vor allem im Mittelalter vielfach verwendet wird, das sogenannte Pergament. Hat für uns jetzt wiederum den Vorteil, dass es sich viel besser hält als Papyrus. Und das war jetzt nur aus einer noch viel, viel größeren Palette ein ganz kleiner Ausschnitt.
Wenn wir uns in der Welt umschauen, dann gibt es unvorstellbar viele verschiedene Schriften. Weiß man denn, woher unser lateinisches Alphabet eigentlich kommt?
Nach dem jetzigen Forschungsstand haben sich die frühesten Alphabetschriften so im südlichen Israel und auf den Sinai-Halbinsel bei einer Volksgruppe, die Kanaanäa genannt wird, entwickelt. Die haben sich so die grundlegende Idee Schrift von den Ägyptern offensichtlich abgeschaut, haben dann aber eben nicht dieses komplizierte Hieroglyphensystem übernommen, sondern haben daraus was viel Einfacheres, eben eine frühe Alphabetschrift gemacht. Und da gibt es dann nochmal einen weiteren wichtigen Schritt. Eine dieser semitischen Schriftsysteme ist das Phönizische. Also die Phönizier, die haben so im Bereich des heutigen Libanon gelebt. Das waren große Händler, die haben sehr viel Handel getrieben im ganzen Mittelmeerraum, sind deswegen mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, unter anderem auch mit Griechen. Und offensichtlich in so einer Kontaktsituation zwischen phönizischen und griechischen Händlern haben dann die griechischen Händler gesehen, oh, die haben da was, was wir auch gerne hätten, nämlich eine Schrift. Das ist auch für uns praktisch, und haben die weitgehend übernommen, aber weiterentwickelt und haben dann ein paar Buchstaben von den Phöniziern, die sie für die griechische Sprache nicht brauchten, genommen und haben die in Vokale umgewandelt. Also gleich den allerersten Aleph, so ein Knacklaut im Phönizischen, der wird dann eben zum Alpha, zum A. Ja, und von den Griechen kommt das dann auch weiter in den Westen, unter anderem nach Italien. Und da übernehmen es dann eben die frühen Latiner, aus denen sich dann die Römer entwickeln. Und daraus entwickelt sich dann eben das römische Alphabet. Und das ist dasjenige, was wir heute noch, was Teile der Welt heute noch verwenden.
Jetzt ist aber auch die Frage, wer hat denn damals eigentlich überhaupt schreiben können? Und wer hat lesen können? Also wer hatte überhaupt die Herrschaft über die Schrift?
Heutzutage gehen wir davon aus, dass unsere Gesellschaft, was auch nicht stimmt, wie wir ja wissen, vollkommen lese- und schreibkundig ist. Das waren die antiken Gesellschaften mit Sicherheit nicht durchgängig. Und ich gehe jetzt mal ins Römische Reich, da kenne ich mich am besten aus. Da ist diese Frage auch sehr breit erforscht worden. Da gibt es keine ganz einheitliche Meinung bei Forschern. Die sind sich nie untereinander völlig einig. Was aber klar ist, es gibt keine allgemeine Schulpflicht im Römischen Reich. Das heißt, es ist nicht von vornherein gesagt, dass alle Kinder tatsächlich zur Schule gehen. Viele können sich das gar nicht leisten. Viele Kinder müssen sehr frühzeitig arbeiten. Aber ich würde sagen, doch deutlich über die Hälfte der Bevölkerung entweder gar nicht lesen und schreiben kann oder nur sehr rudimentäre Fähigkeiten hat. Man muss dann auch noch unterscheiden, können die Leute so ein paar, können die so eine große Inschrift mit ganz großen Buchstaben zumindest so ungefähr erkennen, was da draufsteht, oder sind sie auch wirklich in der Lage, so einen handgeschriebenen Papyrus mit vielleicht mit einer Dichtung oder so, also einen komplexeren Text zu lesen.
Haben Menschen sich auch einfach mal, ich weiß nicht, Rezepte gegenseitig aufgeschrieben oder vielleicht mal einen Liebesbrief? Gab es das auch damals in der Antike?
Also man hat sich auf jeden Fall auch Briefe geschrieben. Hier kommt jetzt wieder das Problem rein. Die Briefe hat man zumeist auf Papyrus geschrieben. Und der Papyrus erhält sich nun mal ganz schlecht. Das heißt, da ist uns auch sehr viel verloren gegangen. Was wir kennen, sind Briefsammlungen, wo also, das sind dann aber in der Regel schon ziemlich hochgebildete Leute, die sich gegenseitig Briefe geschrieben haben und die dann später gesammelt und auch richtig als Briefsammlungen herausgegeben haben. Aber daran sieht man auch, dass also gerade das Briefeschreiben in der Elite, aber sicherlich auch unterhalb der Elite, sehr, sehr weit verbreitet war und sehr viele Briefe geschrieben worden sind.
In der Antike gab es ja auch Menschen, die für andere was aufgeschrieben haben, zum Beispiel, weil sie nicht schreiben konnten oder vielleicht nicht wollten, nämlich die sogenannten Schreiber. Was ist denn darunter zu verstehen und wer hat die Dienste von solchen Schreibern in Anspruch genommen?
Also das können wir zum Beispiel gerade in den ägyptischen Papyri ganz gut sehen, weil da kommt eben immer wieder die Bemerkung vor, dass jemand etwa, der will eine Anzeige machen. Das ist ganz häufig, da gibt es einen Einbruch, auch Kriminalität gab es durchaus in der Antike, da ist in das Haus eines Bauern eingebrochen worden, der weiß zum Teil sogar, wer das gewesen ist, und er will jetzt bei den Behörden eine Anzeige stellen, damit der Täter irgendwie verfolgt wird, kann aber selbst nicht schreiben. Und das steht dann auch in dem Papyrus drin, also ich so und so habe diese Anzeige abgegeben, aber ich kann selbst nicht schreiben, und dann wird eben nicht selten auch dazu geschrieben, so und so hat es dann geschrieben. Und das müssen wir uns eben so vorstellen, dass es da professionelle Schreiber gab, die eben ihre Dienste angeboten haben. Und dann geht man eben dorthin und sagt, ich habe dieses und dieses Problem, bitte verfass mir eine entsprechende, der Schreiber kennt dann auch die entsprechenden Formeln, die man verwenden muss, wie grüßt man einen hohen römischen Beamten richtig, was schreibe ich da sonst hinein und so weiter, weil das ja irgendwie sein Alltagsgeschäft ist, und der schreibt einem dann eben so eine auch den Ansprüchen genügende Anzeige für einen Aufkrieg dafür. Natürlich, das steht in der Regel leider meistens nicht drin, wie viel Geld er dafür bekommt, aber er hat natürlich mit Sicherheit was davon bekommen. Offensichtlich konnte man davon ganz gut leben.
Es gibt einen Spruch, der kommt vom Kartenspielen, der auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, nämlich, wer schreibt, der bleibt. Was verbirgt sich denn dahinter?
Also überhaupt, Schreiben ist etwas, was ein gesprochenes Wort sozusagen in Raum und Zeit verewigt erstmal. Und der Antike kam dann eben noch diese zusätzliche Vorstellung vor, dass wenn man das Ganze nicht nur irgendwie auf ein Papyrus niederschreibt und den dann vervielfältigen lässt, also kopieren lässt, sondern bestimmte Botschaften eben auch noch in Stein meißeln oder in Bronze gravieren lässt, dass die dann eben tatsächlich, so wird das dann gesagt, für die Ewigkeit sind, dass also noch sehr viele nachfolgende Generationen. Das lesen wir, und römische Dichter zum Beispiel beschreiben das auch manchmal. Also selbst der nagende Regen kann meinem Werk nichts anhaben, solange ist das Römische Reich gibt, schreibt Ovid etwa, wird mein Werk gelesen werden. Und da hatte er nicht ganz recht, denn das Werk wird sogar noch gelesen, nachdem das Römische Reich untergegangen ist. Also da kann man schon ganz gut sehen, ja, da ist etwas geblieben.
Oder um es mit Goethe zu sagen, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. So könnt ihr es übrigens auch mit dieser Podcast-Folge machen. Die gibt es zwar nicht auf Bronzetafeln, aber zumindest transkribiert im Internet, und da kann man sich nochmal alles durchlesen. Ganz herzlichen Dank an dich für diesen Ausflug in die Antike und in die Geschichte der Schrift, die unglaublich spannend ist und die Auswirkungen hat bis heute, wie wir auch gemerkt haben. Danke dir.
Gerne.
Frederico Regi Romanorum, Hildegardis.
Anfang des 12. Jahrhunderts schreibt die Benediktinerin Hildegard von Bingen mehrere Briefe an den römisch-deutschen Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa.
So höre, Gott gab dem Menschen das Gesetz. Deshalb ahme auch du den höchsten Richter und Lenker in seiner Barmherzigkeit nach.
Hildegard von Bingen hält dem Kaiser kurz nach seiner Amtsübernahme den Spiegel vor. Er soll dem Teufel widerstehen, barmherzig und gerecht sein. Barbarossa antwortet:
Friedrich, durch Gottes Gnade Kaiser der Römer und immer Augustus, sendet der Frau Hildegard von Bingen seine Gunst und wünscht ihr alles Gute. Wir werden nicht nachlassen, mit aller Kraft für die Ehre des Königreiches zu arbeiten.
Hildegard von Bingen hat nicht nur Barbarossa geschrieben. Über 280 Briefe sind im Liber Epistularum erhalten. Sie richtet ihre Briefe an Päpste und Bischöfe, an Königinnen und Könige. Die Nonne ist in ihren Briefen direkt und mahnend. Sie schreibt wie damals üblich in Latein.
Barbarossa hat den Antwortbrief an Hildegard von Bingen wahrscheinlich nicht selbst verfasst. Er konnte nämlich kaum Latein sprechen und verstehen, geschweige denn schreiben. Wahrscheinlich hat das ein Bediensteter für ihn übernommen. Denn die Kunst des Briefeschreibens wurde im Mittelalter weiter kultiviert. Vorbild war das antike Rom. Allerdings konnten bis ins 13. Jahrhundert hinein normalerweise nur Geistliche wie Hildegard von Bingen lesen und schreiben. Und in der Regel auch nur auf Latein. In der Volkssprache wurde so gut wie nie geschrieben. Man lernte das Schreiben von schönen Briefen anhand von Vorlagen, die von Politikern und Philosophen wie dem Römer Cicero oder Kirchenvätern wie Augustinus stammten. Spätestens im 13. Jahrhundert war es dann schon in der Schule üblich zu lernen, wie man gute lateinische Briefe verfasste. Aber natürlich nur für den kleinen Teil der Menschen, der sich Bildung damals überhaupt leisten konnte. Schreiber, die man mit dem Verfassen eines Briefes beauftragen konnte, brauchte man daher noch lange.
Und dafür fand man das Wort Ars Dictaminis oder Ars Dictandi. Da drin steckt das Wort Diktare. Und das heißt zunächst mal diktieren. Mein Name ist Florian Hartmann. Ich habe Latein und Geschichte studiert und habe aktuell eine Professur für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Aachen inne. Da sehen wir schon, dass im Mittelalter differenziert wurde. Häufig sind diejenigen, die den Text sprachlich entworfen haben, in ihrem Kopf gar nicht diejenigen, die den Brief geschrieben haben. Das haben dann wiederum andere gemacht. Ihnen wurde der Brief diktiert. Und darum meint die Ars Dictandi die Kunst, sprachlich einen guten Text zu entwerfen, gar nicht zwangsläufig ihn aufs Pergament zu bringen.
Viele dieser Briefe sind nicht mehr erhalten. Die Sammlungen, die wir heute kennen, stammen normalerweise von hochgestellten Persönlichkeiten. Sie fertigten oft Kopien ihrer Briefe an, bevor sie sie losschickten. Bis ins 11. Jahrhundert hinein ist die Briefkommunikation weitgehend auf Eliten, wie Könige, den Kaiser oder den Papst beschränkt. Mit den Schulbüchern, in denen die Kunst des Briefeschreibens gelehrt wird, fangen dann auch zunehmend andere Bevölkerungsschichten an, sich Briefe zu schreiben. Etwa Kaufleute oder Ratsmitglieder. Aber immer schrieb man nach strengen Regeln. Es kam zum Beispiel auf die richtige Anrede an.
Es gibt im 12. Jahrhundert von einem Geschichtsschreiber die Anekdote, dass sich der damalige Kaiser, das ist Friedrich Barbarossa, mit dem Papst gestritten habe. Und auf dem Höhepunkt dieses Streites habe Friedrich Barbarossa dann entschieden, dass er ganz radikal vorgeht. Und das tut er, indem er in den Briefen jetzt nicht mehr zuerst den Papst nennt, sondern zuerst seinen eigenen Namen. Und dann erst dem des Empfängers. Das widerspricht der Etikette. Er macht damit Absicht um deutlich zu machen, ich will den Papst nicht mehr in seiner erhöhten, vielleicht auch nur mit einer größeren Ehre versehenen Position anerkennen. Und diesen Bruch der Etikette, den können die Zeitgenossen natürlich nur dann wahrnehmen, wenn allen bewusst ist, dass diese Etikette so wichtig ist.
In den Briefen an Hildegard von Bingen hat sich Barbarossa natürlich auch zuerst genannt. Das einfache Volk hat im Mittelalter nicht geschrieben. Denn Lesen und Schreiben war noch weit bis ins 14. Jahrhundert hinein in Deutschland einer wohlhabenden und gebildeten Elite vorbehalten.
Und wir müssen davon ausgehen, 90% der Bevölkerung sind Bauern, die werden sich keine Briefe geschrieben haben.
Und auch die, die sich im Mittelalter geschrieben haben, standen vor einem großen Problem. Wie gelangt ein Brief zum Beispiel von Frankfurt nach Köln? Und da gab es die sogenannte Metzgerpost.
Im Spätmittelalter bei den Städten waren es merkwürdigerweise die Tierhändler, die Metzger, denen man häufig Briefe mitgegeben hat, weil die mit ihren Tieren häufig ohnehin umhergezogen sind, die sie dann natürlich lebend irgendwie von A nach B gebracht haben und dort wurden sie dann geschlachtet. Und weil man wusste, dass die mit ihren Tieren morgen dahin laufen, konnte man denen eben so ein bisschen Briefe mitgeben.
Auch Pilgern oder Kaufleuten hat man Briefe mitgegeben. Erst im 15. Jahrhundert entwickelt sich dann so etwas wie ein staatliches Postwesen.
Das so organisiert wird, dass es auch zu einem königlichen Recht wird, zu einem sogenannten Regal. Und das Postregal wird dann, also das sogenannte Postregal wird dann im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit allmählich der Familie Thurn und Taxis übertragen, die damit dann so langsam so ein offizielles Postwesen installieren.
Diese mittelalterliche Kunst des Briefeschreibens, diese Ars Dictaminis, gilt übrigens auch noch heute. Zumindest wenn ihr zum Beispiel dem Bundeskanzler schreiben wollt und Tipps braucht, welche Anrede sich da geziemt.
Schreibe ich dem sehr geehrter Herr Scholz oder schreibe ich sehr geehrter Bundeskanzler Herr Scholz oder schreibe ich Hallo Scholzi und was bringe ich damit jeweils zum Ausdruck? Und dafür gibt es natürlich Regeln und die Regeln gibt es bis heute. Das Auswärtige Amt hat genauso ganz nach der Regel der frühmittelalterlichen und mittelalterlichen Artis Dictandi Anredeformulare. Wie schreibe ich bestimmten Amtsinhabern? Insofern gibt es das bis heute.
Von Gottes Gnaden Wilhelm, Pfalzgrafe bei Rhein, Herzog in Obern und Niedern Bayern etc. Unseren Gruß zuvor, edler, besonder, lieber und getreuer. Wir haben aus deinem Antwortschreiben mitleidig und ungern vernommen, dass sich deine Schwachheit noch zu keiner Besserung schicken will.
Schreibt der bayerische Herzog Wilhelm V. Ende Mai 1597 an den Augsburger Bankier und Kaufmann Hans Fugger. Er gehörte im 16. Jahrhundert zu den Vielschreibern. 4.851 Briefe und 494 Adressaten sind bis heute bekannt. Er schuf im Laufe der Jahre ein richtiges Netzwerk an Kontakten, das er nur über das Briefeschreiben aufrechterhielt. Transportiert wurden die Briefe damals schon etwas professioneller als noch im Mittelalter. 1490 führte Kaiser Maximilian I. im Heiligen Römischen Reich mit der Habsburger Reichsnachrichtenanstalt Poststationen ein, an denen entweder die Reiter ihre Pferde wechseln oder ihre Post an andere Reiter übergeben konnten. 1505 hat Philipp der Schöne, der Sohn Kaiser Maximilians I., mit Franz von Taxis dann den ersten Postvertrag geschlossen. Und das war im Grunde der Aufstieg der Familie Taxis, die sich vom 17. Jahrhundert an Thurn und Taxis nannten, zum Postmonopolisten in Deutschland. Die Familie baute in Mittel- und Westeuropa ein völlig neues Kommunikationsnetz auf. Damals wurde allerdings nur die Post von Adligen mit den sogenannten Poststaffetten transportiert. Im Postvertrag von 1517 war ausdrücklich festgeschrieben, dass sich die Reiterstaffetten nur in Bewegung setzen durften, wenn es sich um königliche Post handelte. Erst um 1530 wurde die Post dann auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Damals war Europa von einem Netz an Postrouten überzogen. Eine der wichtigsten verlief quer durch Frankreich, von Bayonne über Paris bis nach Belgien. Das Postwesen hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Irgendwann gab es im 17. Jahrhundert die ersten Postkutschen. Und zum ersten Mal wurden Briefe dann am 1. April 1848 mit der Bahn transportiert, und zwar in Baden. Bis dahin hatten viele deutsche Fürsten ihre eigene Landespost. Das änderte sich zum 1. Juli 1850. Damals schlossen sich Preußen und Österreich zu einem Postverein zusammen, in den nach und nach alle deutschen Staaten eintraten. 1867 verlor dann die Familie Thurn und Taxis ihr Postmonopol, das sie an den preußischen Staat abtreten musste. Damit war der Brieftransport Aufgabe des Staates. Und das blieb im Grunde bis ins 21. Jahrhundert so. Für Briefe fiel das Postmonopol endgültig erst am, Achtung, 1. Januar 2008. Seither darf mehr oder weniger jeder Briefe oder Pakete von A nach B transportieren. Reitende Boten wie im Mittelalter oder der frühen Neuzeit gibt es übrigens bis heute, zum Beispiel in der russischen Taiga. Dort gibt es Dörfer, die sind so abgelegen, dass kein Auto, keine Eisenbahn und kein Flugzeug Post zustellen kann. Die reitenden Postboten machen sich dann ein paar Mal im Jahr auf den Weg, um die aufgelaufene Post mit dem Pferd zuzustellen. Die Routen durch die sibirische Taiga sind so gefährlich, dass man auch heute nicht sicher sein kann, ob die Post tatsächlich ankommt. Irgendwann wird sich das aber vielleicht auch erledigt haben, wenn das letzte Dorf auf dieser Welt mit dem Satelliten-Internet verbunden ist.
An Bord der Norfolk, 14. Juli 1864, in der Nähe von Kap Horn. Auf Anweisung von Georg Balthasar Neumeier wird eine Flaschenpost ins Meer geworfen. Sie wird 3 Jahre später an der Südküste Australiens wieder auftauchen.
Wer immer diesen Zettel findet, wird aufgefordert, ihn an das Hamburg Observatory zu senden, adressiert an G. Neumeier Esquire, nachdem der folgende Teil ausgefüllt worden ist.
Name des Finders, Uhrzeit und genaue geografische Angaben zum Fundort.
Michael O'Donoghue, Arbeiter, hat die Flasche am 9. Juni 1867 um 12 Uhr mittags bei 38 Grad 19 Minuten und 45 Sekunden südlicher Breite und 142 Grad 10 Minuten 35 Sekunden östlicher Länge gefunden.
Neumeier will mit seiner Flaschenpost Meeresströmungen erforschen. Viele Jahre lang lässt er versiegelte Glasflaschen mit Positionszetteln in die Weltmeere schmeißen und hofft, dass irgendjemand sie findet und zurückschickt. Mehrere hundert kommen tatsächlich bei der Deutschen Seewarte in Hamburg an, die Neumeier 1875 gründet und bis 1903 leitet. Die Idee ist allerdings nicht neu. Schon 1786 bittet der französische Schriftsteller Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre Freunde und Bekannte, auf Seereisen Flaschen ins Meer zu werfen. Eine davon wird auch tatsächlich gefunden. Und bereits der griechische Philosoph und Naturforscher Theophrastos soll im 4. Jahrhundert vor Christus verschlossene Krüge im Atlantik ausgesetzt haben, um die Strömungsverhältnisse in der Straße von Gibraltar zu erforschen. Die Flaschenpost gilt inzwischen als untaugliches Forschungsinstrument. Und als zuverlässige Überbringerin von Nachrichten kam sie ohnehin nie in Betracht. Im 19. Jahrhundert beflügelt aber allein das Wort Flaschenpost die Fantasie von Autoren wie etwa Charles Dickens oder Edgar Allan Poe. Von Schiffsbrüchigen ist da die Rede, die per Flaschenpost verzweifelte Nachrichten ins Meer werfen und hoffen, jemand werde sie auffischen und dann kommen, um sie zu retten. Gefunden wurde eine solche Flaschenpost nach allem, was man weiß, bis heute nicht. Die erste und vermutlich auch einzige Flaschenpost mit persönlichem Nachrichtenwert soll Christoph Kolumbus 1493 über Bord geworfen haben. Allerdings handelt es sich damals nicht um eine Glasflasche, sondern um ein Zedernfässchen mit einer Nachricht an das katholische Königspaar Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. Von Aragonien. Kolumbus gerät mit seinem Schiff Ninja auf der Rückreise von seiner ersten Fahrt in die Neue Welt am 14. Februar 1493 in einen schweren Sturm.
Und so gedachte ich in meiner Bestürzung eurer Hoheiten, die, falls ich umkommen sollte und die Schiffe untergingen, dennoch der Ergebnisse dieses siegreichen Unternehmens nicht verlustig gehen sollten. Es musste einen Weg geben, euren Hoheiten Nachricht über den erfolgreichen Ausgang meiner Reise zukommen zu lassen,
erklärt Kolumbus nach seiner Rückkehr. Seine Flaschenpost erreicht ihre Empfänger allerdings nie. Sie verschwindet für immer in den Tiefen des Atlantiks.
Alexander von Humboldt an Karl Ludwig Wildenow, Paris, 10. Oktober 1811.
Mein teurer Wildenow, mit unendlichem Schmerze habe ich erfahren, dass du von einer schweren Krankheit erstanden bist. Vielleicht hat das Gerücht die Gefahr verschlimmert, doch sind alle, die dich lieben, unendlich bekümmert um dich und die teuren Deinen. Es ist unmöglich, euch lange nahe gewesen zu sein, ohne mit Zärtlichkeit an die Tage des Zusammenlebens zu denken.
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Briefeschreiben zu einer eigenen Literaturgattung. Auch viele gebildete Frauen veröffentlichten ihre Briefkorrespondenzen und Tagebücher. So hat zum Beispiel nicht nur Johann Wolfgang Goethe über 15.000 Briefe verfasst, sondern auch seine Schwester Cornelia hat viele Briefe geschrieben. Und zwar zwischen 1767 und 1769 die Correspondance Secrète, die geheimen Briefe an ihre Freundin Katharina Fabricius.
Schon lange habe ich diesen geheimen Briefwechsel beginnen wollen, mittels dessen ich Ihnen alles berichten will, was hier vorgeht. Aber die Wahrheit zu sagen, ich habe mich immer geschämt, sie mit Lappalien zu belästigen.
So geheim waren die Briefe aber gar nicht. Cornelia Goethe hat sie geschrieben, um sie irgendwann zu veröffentlichen. Für sie damals die einzige Möglichkeit, als Schriftstellerin tätig zu sein. Denn studieren, wie ihr Bruder Wolfgang, das durfte sie nicht. Er schrieb ihr im Mai 1767:
Ich bin hingerissen von deinem Brief, deinen Schriften, deiner Art zu denken. Ich sehe eine fremde Person, einen Autor, von dem ich meinerseits lernen kann. Oh, meine Schwester, bitte keine solchen Briefe mehr, oder ich schweige.
Bis auf die Correspondance Secrète hat Goethe später die meisten Briefe von seiner Schwester Cornelia trotzdem verbrannt. Ihr ging es wie vielen Zeitgenossinnen. Überliefert sind heute meist Briefkorrespondenzen berühmter Männer aus Wissenschaft, Politik und Kunst, wie Alexander und Wilhelm von Humboldt oder Goethe und Schiller. Dabei waren es auch sehr oft Frauen, die ihre Briefe zu literarischen Meisterwerken machten. Sie übernahmen die Kunst des Schreibens aus der Antike und dem frühen Mittelalter. Wie etwa die 1797 geborene Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Sie hat schätzungsweise bis zu 1000 Briefe geschrieben. Aber nicht alle waren für die Nachwelt bestimmt. So schrieb sie an ihren Freund Levin Schücking:
Bitte, verbrennen Sie diesen Brief. Ich möchte um alles nicht, dass diese letzten Worte in der Welt bleiben.
Aber ganz offensichtlich hat Levin den Brief nicht verbrannt. Schon damals haben sich die Menschen aber schon Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit dem passiert, was sie aufschreiben. Die alten Römer haben wichtige Dinge in Stein eingemeißelt. Später haben Menschen Briefe besonders aufwendig versiegelt oder auch verbrannt, wenn sie nicht wollten, dass irgendjemand den Inhalt der Nachricht liest, der dazu nicht befugt war. Und heute gibt es digitale Verschlüsselungen, um den Inhalt von Nachrichten zu schützen. Im Gegensatz zu früher geschieht unsere Briefkommunikation heute meist in Sekunden- oder Minutenschnelle. Die Menschen haben früher lange erst darüber nachgedacht, was sie eigentlich schreiben wollten. Es sorgfältig formuliert, niedergeschrieben und den Brief dann zur Post gebracht. Heute braucht es nur noch einen Mausklick.
Michael, this is your official welcome to CSNet.
Am 3. August 1984, um genau 10.14 Uhr, bekam der Informatiker Michael Rotert, Mitarbeiter im Rechenzentrum der Universität Karlsruhe, in Deutschland die erste E-Mail. Absenderin war Laura Breeden, Mitarbeiterin am Informationszentrum des MIT in Boston. Möglich machte das damals CSNet. Das war ein Computernetzwerk verschiedener Hochschulen der USA. Wissenschaftler wollten untereinander einfacher Nachrichten austauschen können. Und 1984 gab es in Deutschland dann den ersten E-Mail-Server, um so eine Nachricht auch empfangen zu können. Die Zeit der digitalen Nachrichten begann aber schon früher. Und zwar mit dem sogenannten ARPANET, dem Advanced Research Project Agency Network in den USA. Das wurde allerdings nur militärisch genutzt. In diesem Netzwerk wurde auch eher zufällig der erste elektronische Brief der Welt versendet. Und zwar im Oktober 1971 von Ray Tomlinson. Er hatte eine neue Software ausprobiert, um Nachrichten von einem Computer zum anderen zu verschicken.
Die Software war neu. Fehler mussten bereinigt werden. Als dann alles lief, habe ich dann meinen Kollegen eine E-Mail geschrieben. Sie saßen alle an den Computern nebenan. Ich erklärte darin, wie man das @-Zeichen benutzt. In dem Sinne war die erste Nachricht also eine Anleitung, wie man E-Mail benutzt.
Dass die E-Mail so schnell erfolgreich werden würde, das hat damals weder Tomlinson noch sonst irgendjemand geahnt. Es gab ja die Briefpost, Fax und Fernschreiben. Wozu braucht man da noch so etwas wie E-Mails? Heute werden täglich ungefähr 300 Milliarden E-Mails weltweit versendet. In Deutschland bekommt allein jeder zweite Berufstätige über 20 Mails pro Tag. Und da sind Nachrichten auf Messenger-Diensten, Anrufe und natürlich auch Faxe und echte Briefe noch überhaupt nicht mit einbezogen. Und das kostet jede Menge Energie und belastet die Umwelt.
Etwa 150 Millionen Tonnen CO2 werden weltweit jährlich allein von E-Mails verursacht, da nicht nur unsere Rechner, sondern auch die Server sehr viel Strom verbrauchen. Und dazu kommen noch Abermillionen weiterer Textnachrichten. Wir werden mit schriftlicher Kommunikation praktisch überflutet. Einer, der weiß, wie wir damit umgehen könnten, ist Christian Schwarzenegger. Christian ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Bremen und jetzt bei uns im Podcast zu Gast. Christian, freue mich, dass du da bist. Grüß dich, hallo.
Hallo.
Meine private Frage zu Beginn. Wie viel Zeit verbringst du denn jeden Tag damit, digital zu kommunizieren?
Sicherlich zu viel, sowohl beruflich als auch privat. Und genau kann ich es allerdings gar nicht sagen, was auch ganz charakteristisch ist, weil die digitale Kommunikation uns so umgibt und so umspült, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie viel Zeit wir dem konkret widmen, weil es immer da ist und dadurch gerade auch zu viel werden kann.
Man muss quasi immer erreichbar sein und auch immer bereit sein zu antworten. Viele Jahrhunderte lang war das anders. Da war der Brief unser Hauptkommunikationsmittel. Es gab ja eine richtige Hochkultur des Briefeschreibens. Das hat sich dann geändert. Der handgeschriebene Brief, ja, den gibt's noch, aber meistens nur dann, wenn man irgendwas Offizielles loswerden will an Behörden oder andere. Jetzt gibt's die E-Mail, es gibt Social Media. Wie hat denn das unsere Kommunikation verändert und wie hat das vor allem uns verändert?
Ich würde sagen, eines der wichtigsten Schlagworte dazu ist das der Beschleunigung. Es geht sehr vieles sehr viel schneller und es ist auch so eine neue Unverfänglichkeit, Niederschwelligkeit von Kommunikation mit dabei. Das heißt, wir können in viel größerer Zahl kommunizieren. Ein Brief, du hast es schon beschrieben, der erfordert irgendwie die Entscheidung. Man setzt sich hin, man braucht Material. Papier war manchmal auch teuer in der Vergangenheit. Man braucht Zeit, man ordnet Gedanken, man muss es dann nochmal kuvertieren und abschicken. Heute geht das alles ganz nebenbei und fließend. Das heißt, Beschleunigung sowohl in der Übertragung, Beschleunigung in der Möglichkeit, es zu erstellen und mit anderen zu teilen oder zu verschicken und beschleunigte Erwartung, dass es Reaktion gibt. Das heißt, es gibt ein unglaubliches Aufkommen an Kommunikation, weil eine E-Mail ja selten alleine bleibt. Es gibt die Antwort, dann gibt es noch eine Rückantwort, ein Okay, machen wir so. Also viele Belanglosigkeiten, die die Schwelle für einen Brief niemals übersprungen hätten, werden jetzt einfach ganz beiläufig und schnell, weil die Möglichkeit besteht, kommuniziert und wir erwarten dann auch wieder, dass es Antwort gibt und schnelle Reaktion gibt.
Was ja schon ein bisschen überrascht ist, ist, dass es immer noch so viele Kommunikationsformen nebeneinander gibt. Gibt es denn so etwas wie einen Kodex, wann und für welchen Zweck man welches Medium benutzt, um zu kommunizieren?
Den gibt es in der Tat nicht als festgeschriebenen gesellschaftlichen Vertrag, aber sehr wohl auf kollektiver und individueller Ebene von Nutzern und Nutzerinnen. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen sehr genau kuratieren und überlegen, für welchen Zweck benutze ich eigentlich welchen kommunikativen Kanal. Also E-Mail ist andere Kommunikation als ein Messenger-Service. SMS ist vielleicht generell im Verschwinden, aber in noch so einem halboffiziellen Raum. WhatsApp ist für viele sehr stark mit Privatem verbunden. Und man wird es als invasiv empfinden, wenn der Chef, ein Vorgesetzter, plötzlich auf einem als privat empfundenen Kanal sich meldet. Gleichzeitig weichen wir auch für bestimmte von uns als bedeutungsschwer empfundene Kommunikationszusammenhänge auf Kanäle aus, bei denen wir sagen, ja, das passt dafür. Und schwierig wird es manchmal, wenn dieser ungeschriebene Kodex, dieses letztlich als soziale Norm ausgebildete Verstehen, wann kommuniziere ich wo, wie, mit wem, und in welcher Weise, wenn das brüchig wird, wenn wir sehen, dass das oft nicht mehr anschlussfähig ist und Menschen dann auch in einer offiziellen E-Mail mit einem lockeren Hi einsteigen und den Zusammenhang, in dem eigentlich kommuniziert werden sollte, missdeuten, was dann gerade vielleicht generationenübergreifend oder eben kontextabhängig auch zu Missverständnissen führen kann, die es sonst nicht gegeben hätte.
Jetzt hast du vorhin auch schon was Interessantes beschrieben, nämlich eben dieses Phänomen, dass man permanent erreichbar ist oder auch erreichbar sein muss. Was sind denn langfristig die Konsequenzen für unsere Psyche, wenn man ständig parat sein muss und sich dieser Nachrichtenflut gar nicht entziehen kann?
Diese dauerhafte Erreichbarkeit und vor allem die eingebauten Feedback-Schleifen, also dass uns unsere Messenger-Dienste heute nicht nur zeigen, ja, die Nachricht wurde zugestellt, sondern sie wurde auch gelesen. Oder wenn sie nicht gelesen wurde, sehen wir der Nutzende, an den wir geschrieben haben, der oder die war aber da vor 7 Minuten. Und warum habe ich dann noch keine Antwort, verdammt nochmal. Also genau dieser Druck ist da und der wird für Menschen, die jetzt auch gerade damit leben und darin auch heranwachsen, letztlich zu einer dauerhaften Herausforderung. Und da sehen wir, dass viele Menschen sich davon auch durchaus zusehends überlastet fühlen und auch bewusst Wege suchen, wo sie sagen können, ich reduziere jetzt. Das Spannende dabei ist dann wieder, dass wir dafür auch wieder Technologien als Lösungsmittel heranziehen. Es gibt sehr viele Apps, die wir installieren können, die uns dabei helfen sollen, unsere Technologie nicht zu gebrauchen. Also selbst hier, um unseren Technikgebrauch und die permanente Verfügbarkeit zu reduzieren und selbst aktiv zu managen, holen wir uns die Unterstützung von Technologien, die das für uns machen und wo wir uns damit aber auch wieder ein Stück weiter in die Abhängigkeit des Smartphones begeben. Die dauerhafte Erreichbarkeit oder das Gefühlte, notwendigerweise immer verfügbar sein zu müssen, führt letztlich auch dazu, dass sich in der Kommunikation inhaltlich Dinge verschoben haben. Menschen müssen heute erklären, warum sie nicht verfügbar sind. Wenn man früher irgendwie geschrieben hat oder auch noch mit dem Anruf, war es so, dass man gewusst hat, wer beim Festnetz nicht rangeht, ist halt nicht dort, kann nicht rangehen, ist nicht verfügbar. Und heute wird selbst die Nichtverfügbarkeit zu einer Situation, die kommunikative Auflösung erforderlich macht. Das ist letztlich seit dem Mobiltelefon so, dass Menschen plötzlich sagen mussten, wo sie sind und sich aus dem Wo der Kontext ergab, worüber kann ich sprechen und worüber nicht. Also es wird mehr Kommunikation notwendig, um unsere Kommunikationsbedingungen auch nochmal zu erklären.
Dieses Mehr an Kommunikation ist auch ein ganz guter Punkt. Jeder hat massenhaft Nachrichten auf seinem Handy, auf dem Notebook und diese Masse an Nachrichten kann man selber gar nicht mehr durchblicken. Das war früher anders, als wir uns noch Briefe geschrieben haben. Und da hat man diese Briefe vielleicht aufgehoben und hatte dann eine Kiste, aber das war's dann auch. Wenn jeder die E-Mails ausdrucken würde, die man so tagtäglich bekommt, dann bräuchte man wahrscheinlich jede Woche so eine Kiste und hätte am Schluss ein ganzes Haus voll oder einen ganzen Lagerraum. Jetzt geben uns diese schriftlichen Zeugnisse natürlich auch Auskunft über die Vergangenheit. Wird das in Zukunft gar nicht mehr so einfach möglich sein, weil die meisten Nachrichten digital sind und dann in den Tiefen der digitalen Welt verschwinden?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung oder vielleicht sogar Gefahr, die wir hier sehen können. Wir haben extrem viel Kommunikation und ganz viel davon wird sehr schlecht oder gar nicht systematisch erhalten. Die Frage, wer ist für all die Social-Media-Inhalte zuständig, um diese zu sammeln und zu erhalten. Bei Schriftstücken haben wir große Kollektionen, Briefesammlungen und so weiter, die auch an Archive übergeben werden, aber auch Archive in Unternehmen, wo so der Schriftverkehr abgelegt wird. Da ist vieles in digitaler Form dann sehr privat oder sagen sehr privat gespeichert, mitunter auch mit großen Problemen. Man kann da so an Hillary Clinton und ihren E-Mail-Server vielleicht denken, wo man sagt, offizielle Dokumente, die dann extern gespeichert wurden und zum Politikum gemacht worden sind. Aber viel Kommunikation, auch all das, was wir über Messenger austauschen, WhatsApp, Telegram, welcher auch immer, all diese Kommunikation bleibt nicht erhalten. Die bleibt nicht gespeichert und das macht mitunter offizielle Prozesse, geschäftliche Abläufe, aber auch private Zusammenhänge sehr viel schlechter dokumentiert, als wir das in der Vergangenheit mit schriftlichen Papierenen oder in Papierform erhaltenen Inhalten tatsächlich auch hatten. Wir sagen zwar gerne, dass das Netz nichts vergisst, aber von unserer Kommunikation sind tatsächlich nur Rudimente erhalten und es geht sehr vieles verloren, zumindest in dem Sinn, dass es entweder nicht mehr auffindbar ist oder nach einiger Zeit von uns nicht mehr gelesen werden kann. Also der Gedanke, dass alles digital Schriftliche überliefert wird und erhalten bleibt, ist leider sehr falsch.
Zumindest bei deutschen Behörden müssen wir uns da keine Sorgen machen. Da wird jede E-Mail noch ausgedruckt und abgeheftet. Also nicht in allen Bereichen, aber in vielen, da kann man dann auch noch in 100 Jahren drauf schauen. Woanders, hast du gerade beschrieben, sieht das ein bisschen anders aus. Eine letzte Frage noch, ein bisschen der Blick in die Zukunft. Digitale Kommunikation ist allgegenwärtig, aber da kann sich ja noch mal was tun, nämlich durch künstliche Intelligenz, durch KI. Die nimmt uns jetzt schon Dinge ab. Wird sie uns künftig das Schreiben, also das Initiative schreiben, aber auch das Antworten abnehmen, sodass wir selber irgendwann gar nicht mehr kommunizieren und das die KI für uns erledigt?
Prognosen sind natürlich immer schwierig und besonders dann, wenn sie die Zukunft betreffen sollen. Wir sehen es heute ja schon, dass gerade auch banale Nachrichten ausgelagert werden können, dass wir zumindest als Gedanke auch immer mitschwingen haben, hat das noch ein Mensch geschrieben oder wurde ich mit einem automatisierten Prozess vielleicht abgespeist oder zufriedengestellt. Chatbots in der Kundenkommunikation sind so ein ganz niederschwelliger Bereich, wo wir sagen, an den echten Menschen kommen wir schon gar nicht mehr ran. Aber schriftliche Kommunikation in einer zumindest simuliert vertrauten Form bleibt uns erhalten. Ein negatives Szenario wäre es vielleicht, dass man sagt, irgendwann wird der Mensch aus dieser Kommunikation gekürzt. Das heißt, man lässt Nachrichten von einer KI schreiben, die Antwort wird automatisch generiert, das erzeugt wieder eine automatisch generierte Antwort und dann gibt es so einen Loop, wo nur noch Maschinen miteinander kommunizieren, im Bewusstsein aber, dass irgendwie Menschen glauben, eine Kommunikation würde noch zwischen ihnen oder unter ihrer Beteiligung stattfinden. Ich würde trotzdem nicht davon ausgehen, dass das Schreiben dadurch verschwindet. Es wird eine andere Form finden, vielleicht nischiger werden, vielleicht gerade nochmal so ein Connoisseurtum hervorbringen. Menschen, die bewusst auch so ein bisschen Vintage sein wollen und sich in Kontrast setzen. Also Kommunikationsformen, die einmal in der Welt sind, verändern sich zwar permanent, aber sie verschwinden ganz selten völlig.
Maschinen, die miteinander kommunizieren, ohne dass Menschen da noch mitmischen, das ist eine ziemliche Dystopie. Wir können sagen, in diesem Fall haben Menschen aus Fleisch und Blut miteinander gesprochen, keine KIs. Christian, ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.
Yay, Lachsmiley.
Daumen drücken und beten, drei betende Smileys.
Krass, betender Smiley.
Das kann nicht sein.
Trauriger Smiley. Letzten 5 Minuten waren Kacke.
Gut zusammengefasst. Daumen hoch, Smiley.
Ja, sofort und kurz. So könnte man unsere Schriftkommunikation heute beschreiben. Wir haben Jahrtausende gebraucht, um die Kunst des Briefeschreibens zu kultivieren und durch Schulbildung allen das Lesen und eben auch das Schreiben zu ermöglichen. Inzwischen strotzen nicht nur E-Mails vor Fehlern, was Grammatik oder Rechtschreibung anbelangt. Es hat sich auch eine ganz eigene Schriftsprache entwickelt. Die Frage ist nur, ist das jetzt gut oder ist das schlecht oder einfach nur anders?
Bei der Kommunikation in privaten WhatsApp-Chats geht es vor allem darum, schnell und unkompliziert, häufig auch auf eine amüsante, originelle Art, miteinander eine kommunikative Aufgabe zu bearbeiten. Zum Beispiel sich zu verabreden, Klatsch und Tratsch auszutauschen, sich das Neueste über die Games mitzuteilen, mit denen man gerade beschäftigt ist. Und das in einer Situation, wo der andere ja im Fall, dass er was nicht versteht, unmittelbar rückfragen kann. Ähnlich wie in einem mündlichen Gespräch, aber in Schrift. Und für diese unterschiedlichen Anforderungen in schriftlicher Kommunikation haben sich unterschiedliche sprachliche Normen herausgebildet.
Michael Beiswenger ist Professor für germanistische Linguistik und Sprachdidaktik an der Universität Duisburg-Essen. Er sagt, bei dieser neuen Art unserer Kommunikation sei es völlig normal, dass wir auf Großschreibung verzichten oder Kommasetzung und dass wir uns eher an der gesprochenen Umgangssprache orientieren.
Hast du mal kurz die Folien für mich, kannst mir die mal eben rüberschieben? Na, was machst du so? Ja? Also vieles hat mit diesen Kommunikationsbedingungen zu tun. Und die Frage, ob das eigentlich sich in negativer Weise auswirken kann auf die schriftsprachlichen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, ist eine Frage, die man eigentlich an das Bildungssystem und an die Schulen und an den Unterricht zurückspielen muss. Dass diese Normen, die man beim WhatsApp-Schreiben einnimmt, wenn es mit privaten Adressaten ist, absolut in Ordnung sind, aber dass, wenn ich Texte schreibe, und Texte sind ja nicht aus der Mode gekommen, also gerade auch im Zeitalter der Digitalität wird heute in viel mehr Bereichen und auch Berufsfeldern verlangt, dass man Texte schreiben kann, dass man beim sprachlichen Handel mit Texten eben andere Normen gelten, die in diesem Bereich viel geeigneter sind, um eben unter den Bedingungen der Distanz zu kommunizieren.
Das heißt, auch wenn wir bei E-Mails an Freunde oder bei Textnachrichten über Messenger an den besten Kumpel schludrig mit Sprache umgehen, dann sollten wir wissen, wie man richtiges und gutes Deutsch schreibt. Sei es bei einer Bewerbung um den neuen Job, bei einer E-Mail ans Finanzamt oder vielleicht auch bei einem Brief an die Oma.
Normen sind ja nicht etwas, was Sprachwissenschaftler, Lehrer, Bildungspolitiker sich ausgedacht haben, um Schüler zu quälen, sondern sie sind eigentlich Erfolgsrezepte, die wir gesellschaftlich entwickelt haben, um in bestimmten Kommunikationsbereichen erfolgreich zu kommunizieren.
Mit Sprachverfall hat unsere Art, wie wir heute über Messenger oder E-Mail kommunizieren, allerdings nichts zu tun. Im Gegenteil. Michael Beiswenger sagt, das sei sogar eine Erweiterung unserer sprachlichen Kommunikationsfähigkeiten. Zumal wenn Emojis dazu kämen. Mit wenig Text und Emojis könnten wir eine ganze Menge ausdrücken.
Stellen Sie sich vor, eine gute Freundin gratuliert Ihnen zum Geburtstag per WhatsApp und schreibt Ihnen einfach nur herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Punkt. Da besteht sogar schon im Grunde eine Emoji-Erwartung. Das würden manche Leute vielleicht sogar schon als unhöflich und nicht ernst gemeint auffassen. In solchen Fällen von Geburtstagsgrüßen, die sind immer ein wunderbares Beispiel, sehen wir, dass dann häufig ganze Kaskaden von Emojis dazugepackt werden, aber nicht beliebige, sondern welche, die zum Beispiel dieses ganze Szenario Geburtstag ins Bild setzen. Ne? Eine Torte, ein Sektglas, tanzende Menschen, ja, vielleicht noch 5 Herzchen in unterschiedlichen Farben dazu. Und die zeigt dem anderen, ich habe mir für dich Mühe gemacht und drücke dadurch meine Wertschätzung aus.
November 1918.
Meine liebste Rosa, kannst du dir vorstellen, wie glücklich es mich machte, gestern endlich wieder deine Stimme zu hören? Ach Rosa, es ist eine Welt von Fragen, über die ich mich mit dir aussprechen müsste. Ich harre mit Ungeduld auf deine Antwort. Von dem Unendlichen, was ich dir noch sagen möchte, schweige ich. Ich drücke dich fest an mein Herz. Deine Clara.
Dezember 1918.
Liebste Clara, ich war so glücklich über die Nachricht, dass es dir besser geht. Wenn ich dich nur gesund weiß, dann geht es mir glänzend. 1000 Grüße für euch alle in Eile. Ich umarme dich herzlichst, deine RL.
Rosa Luxemburg und Clara Zetkin haben sich viele Gedanken gemacht über eine nette Anrede, freundliche Worte und eine liebe Verabschiedung. Zu ihren Lebzeiten gehörte der persönliche Brief oder die Postkarte einfach dazu, um gegenseitige Wertschätzung auszudrücken. Inzwischen erlebt zumindest die Postkarte eine Art Renaissance. Mehr als 800.000 Menschen sind weltweit Teil des Projekts Postcrossing. Eine von ihnen ist Annette Borchardt.
Old school, sag ich immer. Also man kommuniziert auf die alte Art und Weise, so wie es früher üblich war, fernab von jeglicher Technik. Und das macht die Sache interessant, weil es was Bleibendes ist. Man hat die Karte in der Hand, man kann sie anfassen, man fühlt quasi, wie sie unterwegs gewesen ist über die vielen Kilometer, die sie gereist ist.
Mit Postcrossing schreiben sich Menschen gegenseitig Postkarten, die sich gar nicht kennen. Was haltet ihr denn von dieser Idee? Und habt ihr jetzt vielleicht Lust bekommen, demnächst auch mal wieder einen Brief oder eine Postkarte per Hand zu schreiben? Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne. Schickt uns eure Gedanken zu dieser Folge gerne auch handschriftlich per Brief oder per Postkarte. Geht aber natürlich auch per E-Mail auf Terra X History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Terra X History. Dort posten wir, wenn eine neue Folge erscheint und freuen uns natürlich wie immer sehr über Feedback. Mehr zur Geschichte der Kommunikation findet ihr in der ZDF-Mediathek. Harald Lesch hat sich in der Terra X-Dokumentation Was die Welt am Laufen hält in der Folge Kommunikation mit der Entwicklung der Sprache bis hin zur künstlichen Intelligenz beschäftigt. Sehr sehenswert, guckt da auf jeden Fall mal rein. Das hier war Terra X History, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlosshahn und Anastasia Droschitz-Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.